Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt habe ich eine kurze Frage an Sie. Können Sie erraten, um welchen Vogel es sich da handelt? Kleiner Tipp, für Städter ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu erraten. Es handelt sich hierbei um die Feldlerche. Aber, das sei gesagt, auch für Landmenschen wird dieses Geräusch immer seltener und schwieriger damit auch zu erraten, denn die Bestände und die Artenvielfalt von Vögeln in der Agrarlandschaft, die gehen zurück. Und deswegen sprechen wir heute in dieser Sendung darüber. Und ich verspreche Ihnen, diesen Vogelgesang, den werden Sie in dieser Sendung noch ein paar Mal hören. Und wir sprechen auch über die Energiepreise, die immer mehr Menschen vor finanzielle Nöte stellen und welche Hilfsangebote es für diejenigen gibt, die das Gefühl haben, aus dem Raster zu fallen. Und am Mikrofon begrüßt Sie dazu Gregor Lischka. So, jetzt hören wir sie noch mal ganz kurz, die Feldlerche. Wie kann man diese Feldlerche jetzt aber genauso wie den Kiebitz, Bienen oder ähnliches in der Agrarlandschaft erhalten? Da tun sich dann oft Gräben auf zwischen Landwirtinnen und Landwirten auf der einen Seite und den Umweltschützern auf der anderen Seite. Eine kleine Brücke über diese Gräben soll das Franz-Projekt bilden. Getragen wird das Projekt vom Deutschen Bauernverband und der Umweltstiftung Michael Otto. Gestern wurde in Berlin eine Zwischenbilanz des Franz-Projektes gezogen und unsere Reporterin Daniela Siebert, die war mit dabei.
Bundesweit nehmen 10 landwirtschaftliche Betriebe am Franz-Projekt teil. Einer davon gehört Friedhelm Deko in Bayern. Er hält Tiere, ist an einer Biogasanlage beteiligt und baut Getreide an. Deko macht keinen Hehl daraus, dass er früher großer Fan chemischer Produkte im Ackerbau war. Heute, 6 Jahre nach Start von Franz, schwärmt der erfahrene Landwirt von Gerste, zu deren Füßen er Klee als Untersaat ausgebracht hat.
Das war für mich, ja, probier das mal aus. Und das war arbeitstechnisch leicht machbar. Und das hatte gleich im ersten Jahr ganz toll gewirkt. Und man hat jetzt auf Pflanzenschutz verzichtet. Man musste nichts machen. Und das war ein ganz toller, positiver Effekt. Die Gerste ist trotzdem sehr gut gewachsen. Und dann die Nutzung, dass es so unproblematisch ging. Also durch die Biogasanlagen konnte man das eben gut verwerten. Also ich bin davon ganz begeistert. Das war eine Maßnahme, die sofort eingeschlagen hat.
Davon hätten sowohl Insekten profitiert als auch der Boden, bilanziert Claudia Kriegebaum. Denn so erodierte er weniger und bekam zusätzlichen Stickstoff. Die Beraterin von der Bayerischen Kulturlandstiftung hat Friedhelm Deko bei seinen Artenschutzmaßnahmen unterstützt, was unter anderem zu Feldlerchenfenstern und Blühstreifen führte. Was ihre Zusammenarbeit so erfolgreich gemacht hat, umschreibt Claudia Kriegebaum so.
Vorher ins Gespräch gehen mit dem Landwirt, dass dann auch die Landwirtschaft ernst genommen wird, wenn sie sagt, so und so bewirtschafte ich, die und die Maschinen habe ich. Manchmal sind das einfache Dinge, die oft vom Schreibtisch aus übersehen werden, wenn jetzt irgendwie Ämter oder Politiker oder Forscher viel nur am Schreibtisch planen. Es ist immer besser vor Ort, in der Praxis, gemeinsam reden, auf Augenhöhe und dann findet man immer eine Lösung.
16 Maßnahmen stehen im Rahmen von Franz zum Ausprobieren bereit. Die Auswahl wird individuell getroffen, denn sie müssen zum Standort, zu den Arten und zu den Feldfrüchten passen. Jürgen Maurer aus Baden-Württemberg ist ebenfalls Franz-Landwirt. Er baut Zuckerrüben und Getreide an. Für das Projekt hat er unter anderem in einigen Bereichen weniger eng gesät und auf Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichtet. Außerdem hat er mehrjährige Blühflächen angelegt und freut sich jetzt über die Wirkung.
Bei der Feldhasezählung wird es bestätigt, dass mehr Artenvielfalt da ist. Auch die Universität bescheinigt, dass einfach mehr Insekten auf dem Betrieb vorhanden sind.
Zu den Besonderheiten von Franz gehört, dass es wissenschaftlich begleitet wird. Welche Maßnahme bringt wo was, das soll am Ende klar sein. Bei der jetzigen Zwischenbilanz zeichnet sich ab, kluge Kombinationen der einzelnen Maßnahmen bringen am meisten für die Artenvielfalt. Auch ökonomisch wird das Projekt unter die Lupe genommen. Allerdings, eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung sei nicht so einfach, weil die Situationen so unterschiedlich und komplex seien, bilanziert Elke Plaas vom Thünen-Institut für Betriebswirtschaft. In einer Hinsicht ist sie aber frei von Zweifeln. Die Maßnahmen kosten viel, weil die Landwirte für ihre Leistungen entschädigt werden müssen.
Wir können von den Landwirten ja nicht verlangen, dass sie 10% ihrer Fläche für nichts hergeben. Denn hier hätten sonst Zuckerrüben, Kartoffeln, guter Backweizen und andere wirklich konkurrenzfähige Produkte gestanden.
Die Landwirte, die in dem Projekt mitmachen, bekommen ihre Artenschutzmaßnahmen über das Projekt refinanziert. Sie berichten vom Echo anderer Berufskollegen, die zwar ebenfalls Interesse an solchen Lösungen hätten, die aber an der Gegenfinanzierung scheiterten. Ihre Leuchtturmaufgabe erfüllen die Franz-Betriebe also schon ganz gut. Auch sonst sind die Projektträger mit der Zwischenbilanz zufrieden. Projektleiterin Sibylle Dunker von der Umweltstiftung Michael Otto.
6 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, definitiv. Die Maßnahmen zeigen Erfolge, das ist auch wunderbar zu sehen. Man sieht auch einzelne Maßnahmen, die schon nicht so erfolgreich sind. Das Mais-Stangenbohnengemenge hat sich ökologisch nicht allzu wertvoll erwiesen.
Also der gleichzeitige Anbau von Mais und Bohnen auf demselben Acker. Die Frage, wie man aus 10 Modellbetrieben Lösungen auf alle Betriebe in Deutschland übertragen könne, sei aber noch offen, so Dunker. Vor allem, wie die Politik das fördern könne. Eberhard Hartelt vom Deutschen Bauernverband benennt auch die Artenschutzhemmnisse, die sich in den letzten 6 Jahren herauskristallisiert haben.
Dieses Klein-Klein der Vorschriften in Quadratmetern, im Nachmessen, in Fristen, die einfach mit landwirtschaftlicher Tätigkeit nichts zu tun haben.
3 weitere Jahre läuft das Franz-Projekt noch. Landwirt Jürgen Maurer weiß schon heute, was er darüber hinaus beibehalten will.
Nach dem Projekt würde ich auf jeden Fall die mehrjährigen Blühstreifen mitnehmen, weil die sind wichtig, um Populationen zu überwintern.
Das hilft gleich mehreren Arten von Insekten und Kleintieren zu überleben.
Daniela Siebert berichtete. Und nebst der schwindenden Artenvielfalt hat dieser Planet noch ein zweites großes Problem. Die Klimakrise. Und jetzt könnte etwas helfen, was sich vielleicht ein bisschen esoterisch nach Yoga-Retreat oder so anhört. Nature-based Solutions sollen im Kampf gegen beide Krisen helfen. Ann-Kathrin Büsker berichtet dazu, was es mit natürlichem Klimaschutz auf sich hat.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Also wir sitzen als Anwohner öfter hinten mal an den Wiesen und wundern uns dann immer wirklich, jeder nimmt sein Handy, was ist denn das jetzt für ein Vogel, haben wir hier noch nie gehört. Echt schön.
Das heißt mit der Vogelstimmen-App.
Ja, genau.
Lacht Jens Pamperin, Ortsvorsteher von Friedrichsthal bei Oranienburg. Seine Heimat hatte Umweltministerin Steffi Lemke im Sommer ausgesucht, um ihr Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vorzustellen. Eine Liste von mehr als 60 Maßnahmen, die sowohl dem Naturschutz als auch dem Klimaschutz dienen sollen. Zum Beispiel durch die Wiedervernässung von Mooren, die in Friedrichsthal erprobt wird und die innerhalb kürzester Zeit zahlreiche neue Vogelarten in den Ort brachte.
Das heißt, indem wir den Wasserhaushalt in der Landschaft stabilisieren, ihn widerstandsfähiger machen gegen Dürre, gegen die Auswirkungen der Klimakrise. Wir wollen damit aber eben auch Artenvielfalt erhöhen, Naturschutz betreiben.
So Umweltministerin Steffi Lemke im Sommer vor grüner Kulisse. Für diese naturbasierten Lösungen stehen in der laufenden Legislaturperiode 4 Milliarden Euro zur Verfügung zur Bekämpfung von gleich 2 Krisen, der Klimakrise und dem Artensterben.
Man kann nicht das eine ohne das andere betrachten,
sagt Ingolf Kühn, Professor für Makroökologie an der Universität Halle und Leiter des Department Biozönoseforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Gemeint ist der Zusammenhang zwischen beiden Krisen und damit auch ihrer Bekämpfung. Die zunehmende Erderhitzung wird enorme Auswirkungen auf die Artenvielfalt auf unserem Planeten haben, sagt Kühn.
In denjenigen Systemen, die sehr stark vom Wasser abhängig sind, die gerade jetzt durch die Trockenheiten der letzten paar Jahre massiv an Wasser verloren haben, wo der Boden ausgetrocknet ist, wo, wenn wir in die Wälder gehen, auch tatsächlich sehen können, dass ein Großteil der Bäume abstirbt.
Was sowohl Kohlenstoff freisetzt, als auch den Lebensraum von Arten beschränkt. Die Erderhitzung trifft vor allem Lebewesen, die in feuchten und kalten Gebieten leben. Und Anpassung ist nur bedingt möglich, weil...
Ich sag mal, das, was wir im Augenblick an Klimawandel beobachten, ja Pi mal Daumen 10-mal so schnell ist wie alles, was wir in der Geschichte der Erde beobachten konnten. Und das damit sehr viel schneller ist als irgendwelche Anpassungen von Arten, und dass das Hinterherwandern von Arten passieren kann.
Mit all den Folgen, die ein Wegbrechen von Arten für komplexe Ökosysteme haben wird. In der Renaturierung von Feuchtgebieten wie Mooren und Auen sieht Kühn ein ideales Beispiel für Maßnahmen, die sowohl der Artenvielfalt als auch dem Klimaschutz dienen können. Diese führt dazu, dass Zersetzungsprozesse organischer Böden aufgehalten werden, also weniger CO2 entweicht, und es sichert den Lebensraum für viele Arten. Wie wichtig intakte Ökosysteme für die Entwicklung des Klimas sind, zeigt sich auch an anderer Stelle.
Ein anderes Projekt ist die sogenannte Albedo. Das ist die Rückstrahlung der Erdoberfläche, quasi wo die Sonnenstrahlen dann zurück wieder ans All gegeben werden. Das kennen wir alle. Helle Flächen können mehr zurückstrahlen, dunkle Flächen weniger.
Helles Grünland etwa kann Strahlung reflektieren. Seine Erhaltung ist auch deshalb lohnenswert, weil Kohlenstoff in den Wurzeln gespeichert wird. Anders als Wälder ist es damit resilienter gegen Wetterereignisse, so Umweltforscher Kühn.
In den Grünländern wird das meiste unterirdisch gespeichert und die Grünländer an sich haben eine etwas höhere Resilienz gegenüber Trockenheit.
Anders dagegen Ackerflächen, deren Böden immer wieder umgepflügt werden, deshalb in hohem Maße Erosion ausgesetzt sind und die durch die Bearbeitung immer wieder CO2 freisetzen. Es spricht also viel dafür, Klimaschutz und Naturschutz gemeinsam zu denken. Auf der jüngsten Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh gab es entsprechend in diesem Jahr erstmals einen Biodiversitätstag und harte Verhandlungen darüber, inwieweit naturbasierte Lösungen in die Abschlusserklärung Eingang finden. Und immerhin, sie werden erwähnt. Obwohl der Zusammenhang längst nicht in allen Ländern so klar gesehen wird, wie es die deutsche Bundesregierung inzwischen tut. Für Professor Ingolf Kühn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung keine Überraschung. Das Thema sei für viele Menschen zu komplex.
Den Rückgang der biologischen Vielfalt sehen die meisten nicht, weil sie ihn nicht kennen. Und die Auswirkungen sehen wir auch nicht, weil die noch sehr viel längerfristiger sind. Wenn wir irgendwann mal darunter leiden, dass zum Beispiel unsere Agrarproduktion, die forstwirtschaftliche Produktion, die sogenannten Ökosystemleistungen nicht mehr erbracht werden können, weil die Arten fehlen, dann ist es auch wieder schwierig, da, ja, ich sag mal, genau zu sagen, wie ist da die Ursachenkette?
Mit Blick auf den Austragungsort der jüngsten Klimakonferenz Sharm el-Sheikh wird sich dies am Beispiel der Korallenriffe des Roten Meeres zeigen. Derzeit Magnet für Touristen aus aller Welt, werden diese Ökosysteme bei fortschreitender Erderhitzung verloren gehen.
An Katrin Büsker. Und über Umwelt- und Klimaschutz wird wie immer auch auf EU-Ebene diskutiert. So auch heute. Und mir zugeschaltet ist unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Born. Frau Born, heute Nacht hat man sich in Brüssel darauf geeinigt, den Schiffsverkehr in den Emissionshandel mit einzubeziehen. Was bedeutet das konkret?
Das bedeutet, dass jetzt auch im Schiffsverkehr CO2 in der EU ein Preisschild bekommt. Und zwar soll die Schifffahrt schrittweise diesen CO2-Preis bezahlen. Ab 2024 sollen alle Schiffe, die europäische Häfen anlaufen, CO2-Zertifikate kaufen für einen Teil ihrer Emissionen erstmal und 2026 dann die vollständige Einbeziehung der Schifffahrt. Außerdem will man in der Zukunft auch weitere Emissionen in den Emissionshandel aufnehmen. Da geht es vor allem um Stickoxid oder Methan. Das Ganze ist wichtig, weil es für die Schifffahrt bisher gar keine bindenden Ziele gibt, um da die Treibhausgase zu reduzieren. Obwohl weltweit ist die Schifffahrt für 3% der Emissionen verantwortlich. Also da ist noch Einsparpotenzial da.
Jetzt stellt die Kommission heute im Laufe des Tages noch den zweiten Teil eines Kreislaufwirtschaftspakets vor. Was ist denn da geplant?
Also was bisher bekannt ist, da will die Kommission die bestehenden Regeln verschärfen, um Verpackungsmüll zu reduzieren und außerdem für mehr Recycling sorgen. Da will sie ganz viele verschiedene Zielmarken aufstellen. Ich nenne mal nur ein paar. Ab 2030 soll es 5% weniger Verpackungsmüll geben. Da wird die bisherige Richtlinie in eine Verordnung umgewandelt. Und bis 2030 sollen dann auch die Verpackungen so gestaltet sein, dass sie wiederverwertbar sind. Und 5 Jahre später sollen die Produzenten sogar gewährleisten, dass dann auch tatsächlich recycelt wird. Es gibt schon Protest vom Europäischen Verpackungsverband Europen, dass diese Vorgaben teilweise unrealistisch seien oder auch zu teuer für die Produzenten. Umweltorganisationen sagen, das geht eigentlich gar nicht weit genug. Und vielleicht noch mal eine Zahl. Pro Kopf liegt der Verpackungsmüll im Jahr bei 177 Kilogramm.
Außerdem macht die Kommission heute einen Vorschlag für ein Zertifizierungssystem für die Kohlenstoffentnahme. Was ist denn dazu bekannt?
Also der Vorschlag wird gemacht, weil es bisher keine klare Berechnungsgrundlage dafür gibt. Aber das Ganze immer wichtiger wird, weil es eben nicht nur darum geht, Emissionen einzusparen, sondern gleichzeitig, wie man dieses CO2 wieder aus der Atmosphäre nehmen kann und dann speichern kann. Und zwar, wie sich das jetzt eben genau berechnen lässt. Da gibt es verschiedene Methoden, also zum Beispiel das CO2 in Wäldern speichern oder in wiedervernässten Mooren. Aber man kann es auch in bestimmten Produkten binden, zum Beispiel in Baumaterialien. Und da will die Kommission eben heute bewerten, welche Methoden sind denn da besonders gut und will dafür Kriterien aufstellen.
Caroline Born aus Brüssel, vielen Dank. Und aus Europa gibt es heute eine weitere Meldung. Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus will in Zukunft mit dem französischen Autobauer Renault zusammenarbeiten, um gemeinsam neue Batterietechnologien zu entwickeln. Das teilten die beiden Konzerne heute Morgen mit. Und damit sind wir auch beim Thema Energie. Die ist in Deutschland nämlich verdammt teuer geworden. Und das stürzt viele Menschen in Armut oder drückt sie noch weiter in die Armut herein. Und ja, es gibt viele wohlhabende Menschen in Deutschland, die können sich das alles leisten, mal hier verzichten, mal dort ein bisschen mehr bezahlen. Aber manche können das eben nicht. Und die wissen dann oft weder ein noch aus. Und das bekommen auch die Verbraucherzentralen zu spüren. Immer mehr Anfragen laufen bei denen ein. Aber für die meisten Betroffenen gibt es auch Hilfe. Judith Leister berichtet.
Ich habe verzweifelte Menschen gehabt, also die dann auch wirklich bitterlich geweint haben, wo man als Beraterin dann schon da sitzt, eigentlich weiß, der nächste Termin kommt schon. Im Grunde genommen müssten wir diese Beratung jetzt abbrechen und müssen aber natürlich weitermachen und irgendwie eine Basis finden, sodass diese Haushalte jetzt einen Weg finden, der auch klar ist, ohne dass die jetzt sich da vor ein Auto werfen. Und es ist als Beraterin eine unheimliche Herausforderung, wirklich zu erkennen, kann ich den jetzt alleine lassen oder passiert jetzt noch viel Schlimmeres.
Inse Even, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Bremen, ist in diesem Jahr besonders stark gefordert. Ab Februar, März, sagt sie, erhöhten die ersten Energieversorger die Preise. Seitdem meldeten sich deutlich mehr besorgte Verbraucher bei ihr. Jetzt, zum Jahreswechsel, würden auch die Grundversorger die Preise anheben, was zu noch mehr Anfragen führe. Auch ihre Kollegin Claudia Kurz, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Dortmund, berichtet von höherem Beratungsdruck. Mehr Emotionalität kann sie bei den Verbrauchern aber nicht feststellen.
Ich glaube, dass Aggressionen die Leute eher dem Energieversorger gegenüber zeigen. Klar hört man auch zunehmend, wie soll ich das machen, wie soll das gehen. Es kommen auch mal so Sätze wie, ja, die Regierung habe ich nicht gewählt und ich habe immer SPD gewählt und jetzt sowas.
Wie Inse Even fällt auch Claudia Kurz auf, dass viele Rentner von Energiearmut betroffen sind. Oft hätten sie Anspruch auf Grundsicherung, aber...
Die sagen ganz oft, die Rentner, ich bin immer mit meinem Geld ausgekommen. Ich habe noch nie Geld vom Staat bekommen. Ich will das nicht. Aber mit kleiner Rente, hoher Nachforderung zum Beispiel oder hohen Heizkosten inzwischen kann es dann irgendwann nicht mehr reichen. Ist für die wirklich ein schwieriger Schritt.
Inse Even verweist auf einen möglichen Dominoeffekt, wenn die Energiepreise steigen. Etwa, wenn Menschen auch noch Immobilienkredite abzahlen müssen.
Ich habe einige gehabt, die gesagt haben, Mensch, wir haben bei unserer Finanzierung gedacht, wenn das Haus steht, werden wir mit Energiekosten von etwa 150, 200 Euro klarkommen. Und jetzt erfahren wir, dass wir mit 400, 500 Euro im Monat rechnen müssen. Und diese Kalkulation haben wir eben nicht mehr berücksichtigt. Und die dann auch mit den Banken verhandeln müssen, wie noch ein weiterer Kredit dazukommen kann oder was zu tun ist.
Kolja Ofenhammer, Referent für Kredit und Entschuldung bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, rät zu einer sogenannten Abwendungsvereinbarung mit dem Stromversorger, wenn eine Sperre droht. Bislang müssen allerdings nur Grundversorger solche Vereinbarungen anbieten.
Das ist eine Ratenzahlungsvereinbarung, die zinsfrei sein muss. Die ist seit Dezember letzten Jahres vorgesehen. Das Problem an diesen Abwendungsvereinbarungen ist aber, dass die häufig auf 6 Monate begrenzt sind. Und man sollte dann versuchen, eine längere Ratenzahlungsvereinbarung hinzubekommen.
Staatliche Hilfsangebote gibt es auch. Zum Beispiel den Kinderzuschlag, erklärt Claudia Kurz. Dessen voraussichtliche Höhe könne man über einen Rechner im Internet herausfinden.
Kinderzuschlag bekommt man, wenn man Einkommen hat. Wenn das Einkommen ausreicht, um sich selber zu versorgen, aber nicht ausreicht, um auch noch die Kinder adäquat zu versorgen und man aber trotzdem keinen Anspruch auf Jobcenterleistungen hat. Der wird bei der Familienkasse beantragt und würde dann mit dem Kindergeld zusammen ausgezahlt.
Sogar für Gaskunden, die keine Hartz-IV-Bezieher, sondern berufstätig sind, gibt es Unterstützung. Wenn eine hohe Nachforderung kommt, kann man unter Umständen eine Einmalzahlung vom Jobcenter erhalten, betont Claudia Kurz.
Wenn Sie da eine Wahnsinnsrechnung kriegen, die Sie so nicht begleichen können, gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, beim Jobcenter einmalige Leistungen zu beantragen. Und zwar genau für den Monat, wo diese Rechnung fällig wird. Wenn ich das einen Tag zu spät mache, weil ein neuer Monat angebrochen ist, dann sagt das Jobcenter, tut uns leid, es liegt keine Bedürftigkeit vor.
Judith Leister berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Und auch für Menschen in Pflegeheimen gibt es finanzielle Unterstützung. Wohngeld und Heizkostenzuschuss zum Beispiel, die gelten auch für die. Worauf man achten muss, wenn man selber oder die eigenen Angehörigen im Pflegeheim leben und Hilfe brauchen, dazu der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Personen, deren verwertbares Vermögen, also Bargeld und Sparguthaben, 60.000 Euro nicht übersteigt, können Wohngeld beziehen. Das gilt für Einpersonenhaushalte, wie sie im Pflegeheim üblich sind. Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz steigt ab Januar 2023 zum einen der monatliche Zuschuss und zum anderen wächst die Gruppe der Anspruchsberechtigten. Ob eine Person dazugehört, die im Pflegeheim lebt, richtet sich auch nach dem Mietniveau des Wohnumfelds und nach der Höhe des Einkommens oder der Rente. Anna John vom Sozialverband Deutschland nennt zwei Beispiele.
Bei der Mietenstufe 1 hat man einen Wohngeldanspruch ab 2023, der ab 1.372 Euro greift. Mietenstufe 1 bedeutet eine Region, wo die Mieten nicht so hoch sind. Bei der Mietenstufe 7, das ist die höchste Mietenstufe, gilt eine Einkommensgrenze von 1.542 Euro. Das heißt, alle, die ein Einkommen darunter haben, haben prinzipiell erstmal eine Anspruchsmöglichkeit auf Wohngeld.
Das gilt jedoch lediglich für Menschen, die keine anderen Sozialleistungen beziehen oder aber künftig wegen des Wohngeldes auf bisherige Unterstützung verzichten könnten. Verena Querling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Wer bisher Hilfe zur Pflege bezieht, kann ausprobieren, einen Antrag auf Wohngeld zu stellen, um dann von der Hilfe zur Pflege wegzukommen und dann ins Wohngeld zu rutschen. Und natürlich, das ist sehr gut auch, ist neu, dass es nicht nur die Kaltmiete gibt übers Wohngeld, sondern auch Heizkosten. Hier ist angedacht im Durchschnitt 1,20 Euro pro Quadratmeter, sodass man auch für die gestiegenen Energiekosten über das Wohngeld profitieren könnte.
Das neue Wohngeld Plus ist also eine Pauschale, die auch den Anstieg der Heizkosten abfedern soll. Für manche stationär Untergebrachten könnte es sich lohnen, einen Antrag auf Wohngeld zu stellen. Denn das soll mit durchschnittlich 370 Euro im Monat mehr als verdoppelt werden. Heimbewohner, ihre Angehörigen oder auch die bevollmächtigte Heimleitung können den Antrag stellen. Anna John.
Der Antrag wird bei der Wohngeldstelle gestellt und zwar schriftlich. Man muss dabei beachten, dass immer erst in dem Monat, wo der Antrag gestellt wird, Wohngeld auch gezahlt werden kann.
Wer im Pflegeheim lebt, muss allerdings zunächst herausfinden, wie hoch die Miete als Teil der Heimkosten ist, sagt Verena Querling.
Man findet sie in den Investitionskosten, das ist ein Kostenbalken in den Heimverträgen. Natürlich muss man den Heimvertrag mit einreichen, den Personalausweis, Meldebestätigung, Rentennachweise bzw. Einkommensnachweise.
Die in Kopie meist per Post oder persönlich, aber mancherorts auch online eingereicht werden können. Im Vorfeld hilft der Wohngeldrechner zu ermitteln, ob überhaupt ein Anspruch besteht.
Da gibt es die Möglichkeit, die man dann nutzen kann, sich beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen Wohngeldrechner zu bedienen, in dem man dann verschiedene Beträge eingeben kann. Letztlich entscheidet aber die Wohngeldbehörde vor Ort, ob man Wohngeld bekommt oder nicht.
So, wir sind mit der Feldlerche eingestiegen und jetzt hören wir nochmal das Geräusch eines bedrohten Tieres. Tipp, das ist ein Säugetier, das findet man weder in der Stadt noch auf dem Land. Es handelt sich um den Spotwal mit diesem Klicken, der treibt sich auch im östlichen Mittelmeer rum, ist dort aber vielen Gefahren ausgesetzt. Das ist unter anderem ein Thema morgen in unserer Sendung. Jetzt im Programm folgen die Infos am Mittag und hier am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Lischka.